Vielen Dank euch Fünfen, dass ihr uns so durch diese Zeit geleitet habt. Der zweite Korintherbrief, überhaupt in den beiden Korintherbriefen, beschäftigt sich Jesus sehr mit Kreuz und Auferstehung. Paulus, der schreibt diese Briefe, sehr mit Kreuz und Auferstehung. Und wir hören heute aus dem zweiten Korintherbrief einen Text, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Und das ist schon eine Interpretation dessen, was am Kreuz geschehen ist. Wir haben ja eben in ganz verkürzter Form gehört, was da passiert ist, und am Ende ist dann Jesus tot und uns bleibt eigentlich nur, so wie es Eva zum Schluss gelesen hat, diese Anbetung: Herr Jesus, dir sei Lob und Ehre, oder so in der Art war das, ja, dir sei Ruhm und Ehre. Das ist das. Paulus erklärt den Korinthern, was da am Kreuz geschehen ist. Ich lese mal diesen Text. Paulus schreibt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, in Zukunft nicht mehr sich selbst leben, für sich leben, sondern dem, für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das muss man nachher erklären. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Also Kreatur ist eine Schöpfung, eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und der uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte in Karfreitag am Kreuz die Welt mit sich selber und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung zwischen Gott und Mensch erstmal. So sind wir, die wir nun mit Christus leben, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, anstelle von Jesus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, geschweige denn, dass er eine getan hätte, den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir im Ergebnis dessen in diesem Jesus die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Soweit der Bibeltext. Das ist natürlich Paulus, ist theologisch, ist komplex formuliert und die Gedankengänge verlangen, schreien nach Erläuterung und Erklärung, das ist ganz klar. Und lasst mich das so ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen. Ich sehe mich selber noch sitzen, da war ich vielleicht 19 Jahre alt und war Elektriker und der Meister ging schon auf die Rente zu, der war Ende 50, der kam nicht mehr mit auf den Bau. Dann war seine Tochter noch als Elektroingenieurin, hat dann die Firma später übernommen in der Firma, und noch ein zweiter Lehrling, der hatte noch nicht ausgelernt, ich hatte schon ausgelernt und musste immer alleine auf den Bau. Und dann sehe ich mich in meinen Mittagspausen sitzen, und ich hatte ein Neues Testament, hatte meine Stulle dann gegessen und habe in diesen Mittagspausen die Paulusbriefe gelesen. Er hatte keine Ahnung, war ein junger Mensch und habe gegrübelt über diese verschwurbelten theologischen Texte sozusagen. So lange beschäftige ich mich, so lange beschäftige ich mich schon mit, zum Beispiel mit 2. Korinther 5, Vers 14 bis 21. Ich hatte dann das Glück, dass ich das später studieren durfte. Und dann kann ich euch heute sagen, wo mein Stand der Erkenntnis ist. Wir alle wissen, dass keiner die vollkommene Erkenntnis hat. Wir werden dann, wenn wir in der Herrlichkeit bei Gott sind, alles erkennen. Und dann wird es keine Fragen mehr geben. Jetzt kann ich euch sozusagen die Fragen, die ich für mich beantwortet habe, diese Antworten mit euch teilen. Gebe Gott, dass es für euch was bedeutet. Ganz wichtig zu wissen bei diesen Texten ist, dass im Hintergrund immer ein juristisches Denken steht. Also nicht medizinisch, auch nicht irgendwie linguistisch oder sonst irgendwie, sondern ein juristisches Denken. Es geht um Gerechtigkeit, um Schuld und darum, wie sie aus der Welt geschafft wird. So muss man sagen, ist das hier auch gemeint und genauso argumentiert Paulus hier an dieser Stelle. Er sagt also, wenn einer für die anderen gestorben ist, hat sein Leben gegeben, das ist wie so eine Definition zu Anfang seines Textes, dann sind sie alle eigentlich des Todes würdig und alle gestorben. Er sagt, dieser Tod des einen verändert aber die anderen, die mit ihm sterben, sozusagen. Sie sind nicht mehr in ihren eigenen Sünden, sie leben nicht mehr für sich selbst oder bei sich selbst als Sünder, sondern jetzt ist ja schon einer gestorben für die Sünde. Wenn sie denn nun leben, leben sie nicht mehr in ihrer eigenen Sündenbubble, würde man heute sagen, eine Sündenblase so für sich und können nicht da raus, sich nicht befreien. Er hat ja schon den Tod erlitten, sondern jetzt hat er sie befreit, aber sie gehören dem, der sie befreit hat, dem, der für sie gestorben ist und vom Tod auferweckt wurde. Ist ja ganz klar, denn er ist ja für sie gestorben. Kann man das nachvollziehen? Ja, kann man verstehen. Ne? Jesus hat diesen Tod auf sich genommen und alle, die an ihn glauben, so haben wir es ja in diesem Vers gesehen, werden nicht mehr verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sie leben jetzt nicht mehr für sich, sondern herausgeholt aus ihrer Sündenblase, wo sie verstrickt waren in sich selbst und jetzt gehören sie Christus. Und leben mit Christus und für Christus ein neues Leben. Durch diesen Vorgang, sagt Paulus, haben wir auch in unseren Beziehungen einen neuen Status. Status ist ja so auch so ein Begriff für uns heute, die wir im Digitalen unterwegs sind. Ja, man hat einen Status. Man ist erreichbar oder eben nicht und wie auch immer. Man hat dann einen neuen Status. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Nicht mehr digital. Nicht mehr so, wie Menschen sich normal kennen, sondern wir haben Christus gekannt nach dem Fleisch. Wir kennen ihn jetzt nicht mehr so nach dem Fleisch. Christus ist auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Wir können ihn nicht sehen und trotzdem kennen wir ihn und haben eine Beziehung zu ihm. Wir reden, wenn wir gesundes Christsein leben. Wir reden sogar mit ihm, sprich wir beten. Vollkommen klar. Nur eben, das ist eine geistliche Beziehung. Nicht mehr nach dem Fleisch, wo wir ihn anfassen können, mit ihm was essen und trinken können, wie beim letzten Abendmahl oder so. So, das ist also der Punkt. Das Alte ist vergangen, es ist etwas neu geworden, alles ist neu geworden. Unsere gesamte Schöpfung, unser Status eben, ist neu geworden. geistlich jetzt. Wenn wir euch mit hineinnehmen, einen Gedanken, den Dietrich Bonhoeffer zu dieser Textstelle sagt. Ein Gedanken, der ganz wichtig ist. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch und wir kennen auch einander nicht mehr nach dem Fleisch sozusagen. Brüder und Schwestern sind in der Gemeinde zusammen und haben, so sagt Dietrich Bonhoeffer, er deutet dies auch auf die Gemeinde. Sanctorum Communio heißt dieses Buch, wo er das schreibt. Er deutet das so darauf, wir begegnen einander als geistliche Menschen, sodass unsere normale menschliche Wahrnehmung nicht das Erste ist, sondern wir begegnen einander geistlich über Christus. Christus hat meinem Bruder und meiner Schwester vergeben und deshalb darf ich sie annehmen. Christus sorgt dafür, dass ich eine neue Kreatur bin, aber mein Bruder, meine Schwester ist es auch. Und so als neue Kreatur will ich meinen Bruder und meine Schwester achten und respektieren und mit ihm gemeinsam dann wiederum auch Christus anbeten im Geist und in der Wahrheit. So schreibt Dietrich Bonhoeffer. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Jetzt bleiben wir aber nicht bei uns selber stehen, sondern Christus hat uns, die er erkauft hat mit seinem Tod und uns zu neuen Kreaturen gemacht hat, Christus hat uns einen Auftrag gegeben. Paulus spricht hier von Amt. Das ist hier die Luther-Übersetzung, der spricht schnell mal von Amt, Martin Luther. Ich würde sagen, es ist eine Aufgabe, ein Auftrag. Er hat uns einen Auftrag gegeben, und zwar den Auftrag, Versöhnung zu predigen. Wir haben Versöhnung mit Gott erlebt durch Christus. Christus hat uns zu geistlichen Menschen gemacht. Wir haben den Geist Gottes empfangen durch Christus. Wir sind erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Jetzt können wir sogar zu Gott beten, was vorher nicht möglich war. Und Gott, Christus hat uns jetzt einen Auftrag gegeben. Anstelle von Jesus Christus sollen wir den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Wenn du hier rausgehst und du sollst guter Mensch sein und was, darum geht es hier nicht, sondern wichtig ist, dass du dir heute merkst, wenn du in den Alltag gehst, nicht nur bis Ostern, sondern auch die Woche danach und von mir aus den Rest des Jahres, am besten bis an dein Lebensende, dein Auftrag ist, deinen Mitmenschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und zwar nicht so, dass du ihnen die Bibel um die Ohren haust und sie sich wundern, was will der, ist ja bekloppt. Naja, wir kennen das ja, dass Menschen das so wörtlich nehmen und dann so mit der Tür ins Haus fallen. Sondern das Entscheidende ist ja immer bei Kommunikation, sag es so, dass dein Gegenüber es verstehen kann. Du bist verantwortlich dafür, dass dein Gegenüber deine Nachricht versteht. Versteht ihr? Also es nützt nichts, wenn du jetzt rausgehst und dem erstbesten Menschen sagst, lass dich versöhnen mit Gott, fragt er. Er wird es nicht verstehen können. Du musst dafür sorgen, dass eine Beziehungsebene da ist zu einem Menschen, dass der dich kennt, dass der weiß, dass du Christ bist. Und dann kannst du sagen, das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir mit Gott versöhnt sind. Dann wird er fragen, was ist das, mit Gott versöhnt sein? Dann kannst du ganz viel erklären. Und so ist dein Auftrag gemeint, dass du glaubwürdig und nachvollziehbar und natürlich auch authentisch mit deinem Leben hinterlegt. Wisst ihr, einer der größten Kritiker des Christentums, Friedrich Nietzsche, war so ein Gotteslästerer eigentlich in der Vergangenheit, ein Philosoph, der hat mal gesagt, Erlöster müssten mir die Erlösten sein. Und er hat damit nicht Unrecht. Er hat damit nicht Unrecht. Diese Kritik trifft tatsächlich. Wenn du schon von Versöhnung sprichst, dann solltest du auch versöhnt sein mit deinen eigenen Emotionen, mit deiner eigenen Geschichte, mit deinen eigenen Unwägbarkeiten und Unzulänglichkeiten versöhnt sein. Wenn du von Versöhnung sprichst, solltest du ein versöhnter Mensch sein. Wenn du von Erlösung sprichst, dann solltest du ein Erlöster, eine Erlöste sein. Versteht ihr, wie ich meine? Ich finde den Gedanken, der ist so gut, der passt hier auch richtig rein. Wie sollen wir von der Versöhnung reden? Es ist unser Auftrag, aber bitte nicht unversöhnt mit den Menschen reden. Rechthaberisch. Wir werden keinen niederdiskutieren können. Das führt niemanden zu Jesus. Wenn du am Ende Recht hast, hast du einen Diskussionspartner verloren. Darum geht es nicht. Es geht darum, als Versöhnter, innerlich versöhnt, mit den Menschen, die noch nicht versöhnt sind, zu sprechen. Großer Auftrag, im Grunde eine Lebensaufgabe. Deshalb sind wir Botschafter an Christi Stadt. Lasst die rufen und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Christus hatte keine Sünde, aber Gott hat die Schuld auf ihn gelegt, damit wir gerechtfertigt würden, versöhnt würden. Und so können wir diesen Auftrag der Bitte um Versöhnung mit Gott, lasst euch versöhnen mit Gott, nehmt Gottes Angebot an. So können wir diesen Auftrag erfüllen. Die Zeit läuft, aber noch ein Gedanke ist wichtig. Ein Gedanke ist mir persönlich wichtig. Lasst mich das noch erklären. Gestern beim Frühstück, ich höre beim Frühstück immer Inforadio vom RBB. Da haben sie angekündigt, für heute ist Karfreitag, machen sie den ganzen Tag über Features, also Sendungsbeiträge zum Thema Gut und Böse. Karfreitag. Nicht schlecht, gute Überlegung. Dann haben sie so ein bisschen, was weiß ich. Heute früh habe ich schon auch reingehört, als Claudia im Bad war, habe ich es mir schnell mal angemacht, weil ich das hören wollte. Und tatsächlich, da haben sie sozusagen über die Deportation von Juden im Zweiten Weltkrieg, wie die Juden aus dem Deutschen Reich sozusagen in die osteuropäischen Ghettos transportiert wurden, haben so eine Frau gehabt, die das da, die Dinge da, Fotos aufgearbeitet hat und so. Und das ist natürlich böse. Und so versuchen die sich dann diesem Thema Gut und Böse zu nähern. Gestern aber haben sie angekündigt, ja, da gibt es ja viele Sachen und die Kirche, dann sprechen sie auch sowas, als ob die Kirche was Fremdes für Deutschland ist. Die Kirche hat ja auch ihre Sachen. Und dann kam sozusagen eine Sache, die kenne ich von der Schule her, das ist marxistische Propaganda, hat die tatsächlich gesagt, wie kann ein Gott, der sich gut nennt, jemanden dem Tod preisgeben für die Sünde, ist dann dieser Gott noch gut, wenn er ein Todesopfer verlangt? Und da merke ich, dass unser Christsein heutzutage in Deutschland hier mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und mit diesen Menschen, die in dieser Gesellschaft, also, dass unser Glaube, unser Leben als Gemeinde und als Christen schon auch wie zu DDR-Zeiten komplett in Frage gestellt wird. Was du hier glaubst, was du hier machst, ist nicht mehr normal. Es ist diese Argumentation, dass der liebende Gott in Anführungsstrichen so böse ist, dass er von seinem eigenen Sohn verlangt, dass er am Kreuz stirbt für irgendwelche Sachen. Wenn er lieb wäre, der Gott, dann würde er doch einfach darüber hinweggehen können, über die Schuld. Und dann würde er nicht so einen Tod verlangen. Das heißt, das ist sozusagen eine Argumentation, die das Christentum ad absurdum führt, in ihrem Kern. Wir reden ja hier gerade über den Kern, ja. In ihrem Kern als absurdes Gedankengebilde erklärt. Das antichristliche Propaganda aus dem 19. Jahrhundert, Urheber ist Karl Marx. Man wird dazu sagen dürfen, dass an einem ganz entscheidenden Punkt diese Argumentation, diese Dinge aus dem Ruder laufen und dass sie etwas völlig anderes bedeuten und was völlig anderes setzen als das bisher Gültige. Es findet eine Umdeutung statt. Und zwar in dem ganzen Bereich vom Begriff Gerechtigkeit. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Hier auf dem Hintergrund, auf dem Paulus unseren Bibeltext schreibt, steht das römische Recht. Das römische Recht, Gerechtigkeit sozusagen, ist der Ausgangspunkt dafür, dass nicht Willkür herrscht in juristischen Belangen, sondern dass es eine Rechtsetzung von Staatswegen gibt. Da waren die Römer richtig stark. Und das römische Recht ist Grundlage, auch Grundlage für unsere deutsche Rechtsprechung durch die Jahrtausende hindurch, also so bis heute. Und die besagt, dass alle gleich sind vor dem Recht. Im Übrigen auch alle gleich sind vor Gott. Wenn man das jetzt aushebelt, dieses Verständnis von Gerechtigkeit, wenn Unrecht geschieht, dann muss derjenige, der Unrecht getan hat, dafür auch belangt werden. Dann muss ein Ausgleich dafür geschehen. Wenn man jetzt so tut mit der Argumentation, du lass doch Gott mal lieb sein, der ist doch böse, wenn er jetzt auf sein Recht pocht. Gott ist lieb und trotzdem tut er der Gerechtigkeit Genüge. Kein Unrecht bleibt ungesühnt. Bei Gott, bei den Menschen schon. Denn diese Marxisten legen das Recht nämlich nach ihrem Dings aus. Die erzählen, wenn du Nazi umbringst oder irgendwie runtermachst oder so, dann ist es rechtens, ist ja gegen Nazis. Und das Recht nach römischer Auffassung, nach dem allem, was wir gelernt haben, im Übrigen, was auch die Bibel uns sagt, ist, dass alle Menschen gleich sind. Alle haben ein Lebensrecht. Davon geht es aus. Das Recht ist unteilbar. Dieser Text, den wir heute lesen, der funktioniert nur, weil es kein Ansehen der Person vor Gott gibt. Und auch kein Ansehen von Ideen vor Gott. Es ist nicht, weil einer es irgendwie gut gemeint hat, deshalb darf er andere umbringen. Nein. Revolution ist kein Thema. Die Reichen erschießen, kennen wir von der Linkspartei? Nein, geht bei Gott nicht. Ist nicht recht, ist Unrecht. Im Übrigen, Christus ist dafür gestorben, deshalb musste Christus sterben, weil wir alle immer Unrecht tun. Und wir merken, wie das ausgehebelt wird in unserer heutigen Zeit. Ich wette, es wird euch auch in euren Alltagen, wo auch immer ihr arbeitet und Menschen begegnet, auch begegnen und so gehen. Und ich habe heute die Gelegenheit einfach genutzt, euch diesen Zusammenhang noch einmal vor Augen zu führen. Gott ist nicht böse, Gott ist gut. Er liebt die Menschen, aber Gott hält sich ans Recht. Gott setzt Gerechtigkeit durch. Und damit er nicht die sündige Menschheit auslöschen muss, opfert er seinen geliebten Sohn. Sonst würde nicht Gerechtigkeit geschehen. Liebe und Gerechtigkeit passen schon zusammen, auf Gottes Art und Weise. Und so ist Gottes Gerechtigkeit natürlich eine andere Gerechtigkeit, die nicht in Willkür Menschen abstraft und andere, die genauso Täter sind, für gut erklärt. Gottes Gerechtigkeit ist wirklich gerecht. Und deshalb rufen wir mit vollem Bewusstsein und mit Selbstbewusstsein und aus gutem Recht, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.